danke für die Möglichkeit, hier eine Woche recherchieren zu dürfen und auch für die Möglichkeit, einen kurzen Vortrag, einen Auszug aus einem längeren Text bei Ihnen vortragen zu dürfen. Und ich möchte mich außerordentlich dafür entschuldigen, dass ich diesen Vortrag in deutscher Sprache halte. Ich bemühe mich, langsam zu sprechen, aber ich bin tatsächlich übrigens wie Wittgenstein selber der Meinung, dass Philosophie aus systematischen Gründen in einer Fremdsprache nicht geht. Nicht Philosophie, egal ob ein Amerikaner über französische Philosophie oder ein Rumäne über griechische Philosophie spricht, jeder muss es in seiner eigenen Sprache tun, um genuin philosophieren zu können, denn Philosophie lebt wesentlich aus der Sprache. Und hin und wieder bin ich gezwungen, natürlich auch Vorträge in englischer Sprache zum Besten zu geben, aber ich habe immer das Gefühl, ich lese einen fremden Text vor. Es hat nichts damit zu tun. Und da ich mich hier so wohlfühlen darf bei Ihnen, möchte ich mein eigenes Wohlbefinden nicht dadurch verschlechtern, dass ich hier eine Showveranstaltung mache und einen mir fremden Text vortrage. Deswegen also bitte sehr um Ihr Verständnis. Ich versuche, einen kleinen Gedanken, den dritten Teil eines längeren Textes hier zu entfalten. Und zwar war mein Ausgangspunkt eine seltsame Bemerkung Wittgensteins in seinem Spätwerk. Er sagt, er schreibt nämlich einmal, dass er antreten wolle, auch auf dem Gebiete der Ästhetik antreten wolle, das Denken aus den Zangen gewisser Begriffe zu befreien, die ganze Zeiten zu immer gleichen Denkbewegungen zwangen. Und er merkt in den vermischten Bemerkungen an, die Begriffe Schön und Schönheit seien es eigentlich gewesen, die die traditionelle Ästhetik gebannt hielten und immer wieder auf falsche Gedankenwege leiteten. Nicht diese These erscheint bis heute manchem vermutlich ebenso radikal wie verblüffend. Denn um die Begriffe Schön und Schönheit formierten sich doch die meisten ästhetischen Theorien, seit Alexander Gottlieb Baumgarten in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine eigenständige Ästhetik erfand. Nicht es ging in Ästhetik und Kunstphilosophie immer um die Begriffe Schön und Schönheit. Ja, man kann sagen, ästhetische Theorien klassischer Provenienz waren Theorien über die Anwendungsbedingungen des Prädikats ist schön auf eine bestimmte Art von Gegenständen, die wir nicht zuletzt, weil sie die rechtmäßige Anwendung dieses Prädikats instanzieren, als Kunstwerke bezeichnen. Doch davon will Wittgenstein weg. Wie er in Vorlesungen über Ästhetik von 1938 ausführte, würde die Bedeutung der Begriffe Schön und Schönheit, sagt er, in kunstphilosophischen Debatten überschätzt, wie sich im Blick auf die Praxis unseres ästhetischen Urteilens zeige. Wenn wir über einen Gegenstand ein ästhetisches Urteil fällen, sagte er, starren wir ihn ja nicht einfach an und sagen, oh wie wunderbar, oh wie schön oder hinreißend, sondern treffen in der Regel viel komplexere Aussagen, die mit Schönheitsbeurteilungen gar nichts zu tun haben. Ein Mensch mit Urteilsvermögen in Ästhetizis ist für uns nicht jemand, der wunderbar bei bestimmten Gelegenheiten sagt. Im Gegenteil, bemerkenswert ist, so meinte er, dass im wirklichen Leben Adjektive wie schön, gut und so weiter kaum eine Rolle spielen, wenn ästhetische Urteile gefällt werden. Ausdrücke wie schön und gut haben Wittgensteins durchaus subtiler Beobachtung der Praxis unseres Sprechens zufolge in der Wirklichkeit ihres Gebrauchs vielmehr zumeist den Charakter von Interjektionen, die im Angesicht von Kunst vor allem von Personen benutzt werden, die sich nicht gut ausdrücken können, weil ihnen die Kompetenzen zu einer differenzierten und angemessenen Charakteristik der Werke gerade fehlen. Das finde ich, ist immer noch eine ebenso provokante wie schöne und auch übrigens wahre Einsicht. Der Kenner sagt nicht schön, schön sagt der Dilettant. Nicht wer in einem kunstphilosophischen oder kunstwissenschaftlichen Seminar über eine Arbeit sagt, die sei schön, fliegt raus. Bei mir zumindest. Und bei anderen auch. Es ist eine Interjektion. Der Kenner sagt was anderes. Er wird, der Kenner als derjenige, der zu kompetentem Urteilen über Kunst in der Lage ist, und gerade auf diesem Feld unterscheiden wir ja insbesondere zwischen Leuten, die wissen, wovon sie sprechen, und solchen, die das nicht tun. Der Kenner also wird nicht nur schön sagen, sondern sein Verständnis des Kunstwerkes auf ganz andere Weise in ästhetischen Erklärungen zum Ausdruck bringen. Nun, in den Vorlesungen des Jahres 1938 hat Wittgenstein offen gelassen, wie solche Erklärungen von Kunstkennern aussehen, ja überhaupt, was in einem adäquaten, von Schönheit unabhängigen Sinne Verständnis und Erklärung von Kunst heißt. Dieser Frage möchte ich im Folgenden mit einigen knappen Überlegungen nachgehen. Und das war meine Frage in der längeren Version des Textes. In den Vorlesungen von 38 sagt er nur, die Kenner reden doch ganz anders, aber er sagt nicht, wie sie wirklich reden. Und da habe ich mal geschaut, was sich da bei Wittgenstein finden lässt. Ein Versuch, Wittgensteins Auffassung von Verständnis und Erklärung in der Kunst zu präzisieren, kann von einer langen Bemerkung des Jahres 1948 ausgehen, die Wittgenstein das Verstehen und die Erklärung einer musikalischen Phrase überschrieb und in der er am Beispiel der Musik auf die Feststellung Wert legte, dass das, was wir als Verstehen bzw. Verständnis eines Kunstwerks bezeichnen, weder so etwas wie ein aktartiger, die äußere Wahrnehmung eines Kunstwerks begleitender innerer Bewusstseinsvorgang, noch ein spezifischer Erlebnisinhalt sei. Von den inneren Vorgängen oder spezifischen Erlebnisinhalten im Bewusstsein eines Menschen wissen wir ja in der Regel gar nichts, wenn wir jemandem Musik oder Kunstverständnis zusprechen. Wenn wir dies tun, sind wir vielmehr an einem losen Bündel von manifesten Ausdrucksphänomenen als Kriterien orientiert, also am Benehmen, Handeln oder Reden der Person, der wir dies attestieren. Denn, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das Verständnis von Musik hat selbst einen gewissen Ausdruck, schreibt er, sowohl während des Hörens und Spielens als auch zu anderen Zeiten. Zu diesem Ausdruck gehören manchmal Bewegungen. Manchmal aber nur, wie der Verstehende das Stück spielt oder summt. Auch hier und da Vergleiche, die er zieht, und Vorstellungen, die die Musik gleichsam illustrieren. Wer Musik versteht, wird anders, mit anderem Gesichtsausdruck zum Beispiel, zuhören, reden, als der es nicht versteht. Insbesondere Kenner, die ihr Verständnis darlegen, reden auf eine bestimmte Art und Weise, und deshalb kann die Betrachtung dessen, was von ihnen in ästhetischen Erklärungen wirklich gesagt wird, hilfreich sein, wenn es zu präzisieren gilt, was man nicht nur mit Verständnis von Musik, sondern vielleicht sogar mit Verständnis von Kunst im Allgemeinen meint. Was also wird von Kennern in ästhetischen Erklärungen tatsächlich gesagt? Wittgenstein wies darauf hin, dass in Gesprächen über ästhetische Gegenstände, wenn ein Kunstwerk erklärt werden soll, oftmals Worte gebraucht werden wie: Du musst es so sehen, so ist es gemeint. Wenn du es so siehst, siehst du, wo der Fehler liegt. Du musst diese Takte als Einleitung hören. Du musst nach dieser Tonart hinhören, du musst es so phrasieren und so weiter. Der Kenner macht mittels solcher und ähnlicher Formulierungen auf die Möglichkeit aufmerksam, am jeweiligen Werk einen bestimmten Aspekt zu bemerken, in dessen Licht seine innere Struktur verständlich, hinsichtlich Richtigkeit oder Falschheit kritisierbar, auf jeden Fall aber interpretierbar wird. Daran orientiert kann man deshalb, wie Joachim Schulte bereits betonte, in bestimmter Hinsicht sagen, dass dasjenige, was Verstehen eines Kunstwerkes heißt, für Wittgenstein etwas Ähnliches ist wie das Sehen eines neuen Gegenstandsaspekts, das er in seinen Bemerkungen über den Begriff des Sehen als seines Manuskriptbandes 144 untersuchte, jenes Manuskriptbandes, der als Vorlage für das gedient hat, was man heute als Teil 2 der philosophischen Untersuchungen bezeichnet. An diesem Ort, an der zitierten Stelle, an der Wittgenstein darauf... Gut, es ist vielleicht immer ganz gut, an einer Stelle auch unterbrochen zu werden, dann kann man noch einmal frei ansetzen, nicht? Also Schulte hat darauf in einem bekannten Aufsatz mit dem Titel Ästhetisch richtig hingewiesen. Ich habe gesagt, was Wittgenstein vorzuschweben scheint, bei dem, was er als Kunstverständnis ansieht, das scheint so etwas zu sein wie das Bemerken eines neuen Gegenstandsaspekts. Nicht? Damit hat er, das ist dann die weitere Tendenz meines Aufsatzes, etwas getroffen, aber die Sache auch komplett verkannt. Er hat nämlich verkannt, was für Wittgenstein das Sehen eines Aspekts bedeutet. Nicht? Das, wie ich jetzt zeigen werde, heißt Sehen eines Aspekts für Wittgenstein nämlich nicht unbedingt etwas an der Sache zu bemerken. Aber was kann das dann heißen? Nicht gut, und da muss man sich vielleicht noch etwas genauer als der von mir in mancher Hinsicht verehrte Joachim Schulte vielleicht noch etwas genauer die Texte ansehen. Und das hoffe ich hier getan zu haben. Und deshalb möchte ich jetzt im Blick auf die Bemerkungen in Manuskript 144, wo Sehen als diskutiert wird, nun fragen, was heißt das in Blick auf die Kunst? In seinem Manuskriptband 144 kommt Wittgenstein zwar nur nebenbei darauf zu sprechen, dass Redeweisen wie dies als das Sehen, dies als das Hören häufig vorkommen, wenn es um Kunst geht, weil er sich in Manuskriptband 144 primär für den Begriff des Sehens im Verhältnis zum Begriff des Denkens interessiert. Doch wenn er sich an anderem Orte fragt, wie ist man denn überhaupt zum Begriff des Dies als das Sehen gekommen, bei welchen Gelegenheiten wird er gebildet, ist für ihn Bedarf, dann lautet die Antwort sehr häufig in der Kunst. Denn dass man eine Taktfolge in der Musik als Einleitung hören, einen Vers in einem Gedicht als Melodie wahrnehmen oder eine Figur in einem Gemälde als Stifterporträt sehen kann, das sind ja die Dinge, die häufig von Kennern bemerkt werden, wie Schulte zu Recht schrieb. Im Manuskriptband 144 hat Wittgenstein das, was er als das Bemerken eines Aspekts beziehungsweise vom Gegenstand her gesehen, der eine solche Erfahrung initiiert, als das Aufleuchten des Aspekts bezeichnet, allerdings nicht an Kunstbeispielen, sondern anhand einer Reihe von einfachen Figuren diskutiert, unter anderem anhand einer Abbildung aus Joseph Jastrows Fact and Fable in Psychology von 1901, die er als HE-Kopf berühmt machte, diskutiert. Warum ist das?
Jetzt kommt es wieder.
Ah ja, du musst.
Eingeschlafen.
Und jetzt?
Die Maschine. Klick auf alles.
Doppelt?
Ja.
Okay. Hier haben wir ihn nochmal, den kennt natürlich jeder, aber es ist für das Folgende wichtig, das vor Augen zu haben. Nicht Wittgenstein nennt diese Figur HE-Kopf, die als Hase, Hasenkopf oder als Entenkopf gesehen werden kann. Und an diesem Beispiel diskutiert er in 144 das Sehen als, es ist kein Kunstbeispiel, doch auch an diesem trivialen Beispiel kann man deutlich machen, was der Kenner im Blick auf Kunstwerke tut. Um zu beschreiben, was der Kenner tut, ist es zunächst nützlich, mit Wittgenstein den Begriff des Bildgegenstandes in die Überlegung einzuführen und diesen von der je vorliegenden pikturalen Inskription zu unterscheiden. Der Bildgegenstand, den Wittgenstein im Sinn hat, ist das, was ein Betrachter in einer bildlichen Inskription sieht und normalerweise, das heißt im Falle von Bildern, mit deren Darstellungsart wir bestens vertraut sind, geschieht die Identifikation des Bildgegenstandes keineswegs deutungsvariabel und aspektbezogen, sondern gänzlich eindeutig. Mit Blick auf das, was für uns zum Beispiel in den Grauwertrelationen einer Schwarz-Weiß-Fotografie zur Darstellung kommt, sagen wir deshalb auch nicht, ich sehe dies als Ludwig Wittgenstein, vielmehr sagt man, ich sehe Wittgenstein oder auf dem Foto sieht man Wittgenstein. Die Eindeutigkeit der Identifikation des Bildgegenstandes hängt dabei nicht so sehr von objektiven Qualitäten der jeweils vor unseren Augen befindlichen Inskription ab, sondern vielmehr davon, ob wir mit der Darstellungsart des Bildes, zum Beispiel einer bestimmten Malweise oder in diesem Falle dem System der fotografischen Grauwertrelationen vertraut sind und sie zu lesen wissen. Denn, so fragt Wittgenstein, könnte ich sagen, wie ein Bild beschaffen sein muss, um dies Eindeutigkeit der Identifikation zu bewirken? Nein, es gibt Malweisen, die mir nichts in dieser unmittelbaren Weise mitteilen, aber doch anderen Menschen. Ich glaube, dass Gewohnheit und Erziehung hier mitzureden haben. Die Malweisen, die wir erlernt haben und beispielsweise auch im HE-Kopf angewandt sehen, sind zwar für uns nicht willkürlich im Sinne beliebiger Austauschbarkeit, denn wir können ja nicht nach Belieben eine wählen, zum Beispiel die der Ägypter. Aber sie sind doch abhängig von Gewohnheit und Erziehung, sie sind konventional. Denn selbst bei Bildern, die Darstellungsarten verwenden, die uns gänzlich naturalistisch gelten, zum Beispiel bei Fotografien, können wir uns noch vorstellen, dass sie Menschen, die in einem anderen kulturellen Kontext aufgewachsen sind und leben, nichts sagen und ihnen eben auch keine eindeutige Identifikation des jeweils gesehenen Bildgegenstandes gestatten. Wir betrachten die Fotografie, das Bild an unserer Wand, als das Objekt selbst, den Menschen, die Landschaft, welche dargestellt wird. Doch dies, schreibt Wittgenstein sehr zurecht, müsste nicht so sein. Wir können uns leicht Menschen vorstellen, die zu diesen Bildern nicht dies Verhältnis hätten. Menschen zum Beispiel, die von Fotografien abgestoßen würden, weil ihnen ein Gesicht ohne Farbe, ja vielleicht ein Gesicht in verkleinertem Maßstab, unmenschlich vorkäme. Gleichwohl werden wir angesichts der Fotografie nie sagen, ich sehe oder deute dies als Wittgenstein. Vielmehr sagen wir eben, vertraut mit der konventionalen Darstellungsform der Fotografie, ich sehe Wittgenstein. Im Falle des HE-Kopfes ist die Identifikation des Bildgegenstandes nun ganz anders, denn in dieser einfachen Figur wird eine uns vertraute Malweise, nämlich die Konvention, Gestalt durch Umrisslinien zu repräsentieren, so verwendet, dass die Inskription multiaspektisch gelesen werden kann und insofern zwei verschiedene Bildgegenstände zu identifizieren erlaubt. Dies könnte man sagen, diese Doppelidentifikation des Bildgegenstandes ist gewissermaßen die Pointe dieses primitiven Bildes. Deshalb ist es ja gemacht worden. Von dem diese Pointe entgeht, der also im HE-Kopf als Bildgegenstand stets einen, wie Wittgenstein sagt, Bildhasen sieht, wird man deshalb vermutlich sagen, dass er das Bild nicht versteht, weil ihm ein Aspekt entgeht, den man bemerken kann. Und so wird man vielleicht versuchen, ihm zum Verständnis zu verhelfen, indem man sagt, du musst das Bild als Ente sehen. Eventuell wird man auch sagen, du musst die linke Seite des Bildes als Schnabel einer Ente sehen. Dann erschließt sich dir das Bild oder Ähnliches. Man wird also den, der dies nicht sieht, auf die bemerkbaren Aspekte hinweisen und möglicherweise wird dies dazu führen, dass der Betrachter auf die im Bild angelegte Möglichkeit des Aspektwechsels nun aufmerksam wird und sieht, dass die Inskription multiple Lesarten zulässt. Wenn dies der Fall ist, versteht er die Inskription anders Und vielleicht wird er nun sagen, jetzt sehe ich es als Ente oder gar durch eine Formulierung wie, das ist ein Kippbild, das man als Hase und als Ente sehen kann, seinem neuen Verständnis in einer Interpretation Ausdruck verleihen. Was nun, und das ist der Punkt, um den es geht, was nun im Falle des HE-Kopfes Verstehen und Erklären des Bildes heißt, nämlich die unterschiedlichen Aspekte zu Bemerkungen, nämlich die unterschiedlichen Aspekte zu bemerken, auf die Erklärungen der Form, du musst dies als das sehen, hinweisen, ist dem, was wir Verstehen und Erklären in der Kunst nennen, auf mehr als äußerliche Weise vergleichbar. Ja, sofern Wittgenstein mit seiner Beobachtung recht hat, dass Erklärungen dieser Form in Kunstkontexten ihre eigentliche Heimat haben, kann man vermutlich sogar sagen, dass wir am Beispiel des HE-Kopfes als Vergleichsobjekt gleichsam durchgespielt haben, was insbesondere im Blick auf Kunstwerke Verstehen und Erklären heißt. Denn gerade in Kunstzusammenhängen wird der Kenner ja gewöhnlich versuchen, durch Erklärungen dieser Form Aspekte des in Frage stehenden Werkes bemerkbar zu machen, indem er darauf hinweist, inwiefern in ihm etwas als etwas gesehen werden kann und, was eigentlich dasselbe heißt, dadurch Verständnis eröffnen. Nehmen wir, um diese Behauptung näher an die Praxis des ästhetischen Urteils zurückzuführen, als Beispiel Picassos Gemälde Der Traum, Marie-Thérèse von 1932. Hier nicht im Original zu sehen, im Original ist es 130 x 97 cm, ein berühmtes Picasso-Bild. Picassos Bild verwendet eine sogenannte spätkubistische Malweise, die wir, gewöhnt an die vielfältigen Darstellungsstile, die im Laufe von ca. 150 Jahren moderner Kunst entwickelt wurden. Also ist eine, Picassos Bild verwendet eine Malweise, die uns heute anders als in der Frühzeit keine Rezeptionsschwierigkeiten mehr bietet. Nicht vielmehr gestattet es die Darstellungsart dieses Bildes, uns heute den Bildgegenstand eindeutig zu identifizieren. Wir sehen eine Frau, die mit zur Seite gelegtem Kopfe schlafend, träumend, wie man im Blick auf den Titel des Bildes sagen darf, in einem Sessel sitzt. Und es gibt Betrachter, die auf dem Gemälde lange nichts anderes gewahren als dies. Freilich kann man darauf aufmerksam werden, dass sich Picasso bei der Formulierung des Gesichts der Frau eben jenes Phänomen des Gestaltwandels bzw. des Aspektwechsels zunutze macht, das wir aus dem HE-Kopf kennen. Denn wenn uns ein Kenner, in diesem Falle ein Kunsthistoriker, darauf hinweist, bemerkt man vielleicht auf einmal das träumend geschlossene Auge der Frau in Picassos Gemälde, ist nicht nur als Auge gesehen, sondern zugleich als Geschlechtsteil des Mannes. Die Interpretation des Kenners hebt diesen Aspekt hervor und dank der Erläuterung werden wir das Bild nun wohl anders verstehen, werden dann, wie der Kenner vielleicht sagen, Picassos multiaspektische Verschmelzung von Auge und männlichem Geschlechtsteil bei der Formulierung des Gesichts der träumenden Frau gehe plausibel über scheinbar Verbindungsloses hinweg, verkopple Heterogenes und mache damit provokativ etwas sichtbar, das einzigartig ist, so noch nicht gesehen wurde. So der Kunsthistoriker. Doch was auch immer wir dann wirklich über das Bild sagen, sofern wir den Aspekt hier bemerken, werden wir das Bild vermutlich anders als vorher verstehen und werden es, etwa im Blick auf die Frage, was die Frau da wohl träumt, dann wohl auch anders ausdeuten. Sowohl der HE-Kopf als auch Picassos Gemälde sind zwei Beispiele, die die vorhin zitierte Bemerkung Joachim Schultes, dass das Verstehen eines Kunstwerkes etwas Ähnliches sei wie das Sehen eines neuen Gegenstandsaspekts, somit gut zu bestätigen scheinen. Denn insofern die je vorliegende Inskription in beiden Fällen von Anbeginn auf eine Multiaspektivität der Lesarten hin angelegt worden sein dürfte, kann man sie, diese Multiaspektivität, in bestimmter Weise als Eigenschaften der Inskription als solcher auffassen. Und deshalb ist es nicht unplausibel, in diesen Fällen von Verstehen als Bemerken eines Gegenstandsaspekts zu sprechen. Freilich liegt der Fall bei zahlreichen, ja vermutlich bei den meisten Kunstwerken, durchaus komplizierter. Wenn wir angesichts ihrer visuellen oder auditiven Präsenz auf einen Aspekt hinweisen und sagen, du musst diese Taktfolge als Einleitung hören, oder du musst diese Figur als Variation eines alten ikonografischen Topos sehen und dadurch Verstehens- und Deutungshorizonte eröffnen, wenn wir so reden, beziehen wir uns ja nicht auf etwas, das sich als eine objektive Eigenschaft des Gegenstandes unserer Bezugnahme ausweisen ließe. Und deshalb ist die Rede vom Kunstverstehen als Sehen eines neuen Gegenstandsaspekts zumindest ungenau. Vielmehr muss man mit Wittgenstein sagen, Zitat, was ich im Aufleuchten des Aspekts wahrnehme, ist nicht eine Eigenschaft des Objekts. Es ist eine interne Relation zwischen ihm und anderen Objekten. Ich finde eine extrem wichtige Formulierung, die aber in der Literatur zum Aspekt sehen, beschäftige sie sich mit Kunst oder was auch immer, noch nie zitiert worden ist. Obwohl er hier sagt, was geschieht im Aspekt sehen. Nicht nehme ich in den meisten Fällen eine Eigenschaft wahr. Das kann man vielleicht bei Picasso sagen oder auch beim HE-Kopf, denn die Multiaspektivität ist der Inskription inkarniert. Aber das ist normalerweise gar nicht der Fall. Ich bemerke einen Aspekt, weil ich eine interne Relation zwischen dem Objekt und einer anderen Sache gewahre. Und das scheint mir ist sehr wichtig. Denn streng genommen gilt das, was Wittgenstein an dieser Stelle hervorhebt, eigentlich auch schon im Falle des HE-Kopfes und von Picassos Gemälde. Denn wenn wir bemerken, dass der HE-Kopf unter anderem als Ente oder die obere Hälfte des weiblichen Gesichts in Picassos Bild als männliches Geschlechtsteil gesehen werden kann, gewahren wir eine interne Relation zwischen der objekthaft vorliegenden Inskription und anderen, uns aus anderen Kontexten vertrauten Objekten. Diese Relation fällt uns auf und damit werden wir auf etwas Neues aufmerksam, was nicht schon wie eine Eigenschaft in der jeweiligen Inskription selber lag. Gleiches gilt, bezogen auf Wittgensteins bevorzugtes Beispielrepertoire, für das Bemerken eines Aspekts in der Musik, zum Beispiel, wenn wir eine Tonfolge als eine Kirchentonart zu verstehen lernen. Eine Kirchentonart verstehen, schreibt er, heißt nicht, sich an die Tonfolge gewöhnen, sondern es heißt, etwas Neues hören, was ich früher noch nicht gehört habe, etwa in der Art, ja ganz analog, wie es wäre, 10 Striche, die ich früher nur als 2x5 Striche habe sehen können, plötzlich als ein charakteristisches Ganzes sehen zu können. Ich sehe es neu, nämlich in Relation zu etwas anderem. Richtig ist natürlich, dass unterschiedliche Zeichenkonstellationen, also Tonfolgen oder gestaltete Inskriptionen, wie sie in den Künsten Verwendung finden, die Aspektwahrnehmung in verschiedenem Maße motivieren. Und in einer Kunsttheorie, die nach der Art und Weise fragte, wie sich die Sinnbildungsprozesse in den unterschiedlichen Künsten darstellen, wäre dies auch zu berücksichtigen, denn dann wäre zu unterscheiden zwischen Gebilden wie dem HE-Kopf und Picassos Gemälde, die von vornherein wohl daraufhin angelegt sind, bestimmte Aspekte aufleuchten zu lassen und insofern eine entsprechende Wahrnehmung in hohem Maße motivieren und solchen, die in dieser Hinsicht gering motiviert sind, weil eine interne Relation des Zeichengebildes zu anderen Objekten überhaupt nur deshalb aufleuchtet, weil ein Interpret das jeweilige Werk in einen passenden, bislang nicht beachteten Vergleichskontext einrückt. doch für eine solche, für eine adäquate Kunsttheorie sicher interessante Unterscheidung interessiert sich Wittgenstein in seinen Überlegungen nicht. Ihm geht es um die grundsätzliche Einsicht, dass uns keine höher oder sichtbare Zeichenfolge, so sehr sie die Aspektwahrnehmung auch motivieren mag, bloß aufgrund ihrer objektiven Eigenschaften dazu zwingt, eine interne Relation zwischen ihr und anderem zu bemerken. Eben weil dies so ist, kann Wittgenstein nun auch nicht mehr sagen, dass uns ein Kunstwerk zu irgendeiner Sichtweise zwingt oder über objektive, vielleicht im Sinne seines eigenen Frühwerkes, als Schönheit zu bezeichnende Qualitäten verfüge, die das Aufleuchten eines bestimmten Aspekts für den Betrachter zu einer zwangsläufigen Erfahrung machten. Nicht? Und das war ja seine Behauptung in der Anfangszeit, nicht? Sie erinnern sich, im Frühwerk, nicht? Und um 1930 noch schreibt er, das sei das Eigentümliche der Kunst, dass es uns zu einer bestimmten Sichtweise zwingt, einen Aspekt aufdrängt. Nicht jetzt, wo er sich entschlossen hat zu sehen, dass die Aspekte den Sachen nicht inkarniert sind, kann er so natürlich nicht mehr reden. Denn dass irgendeine interne Relation zwischen dem Kunstwerk und anderen Objekten sichtbar wird, hängt stets von den Kontextualisierungen ab, mit denen wir die jeweilige Zeichengestalt umgeben. Wittgenstein zeigt das wieder an einfachsten Beispielen, nicht an Kunstbildern, aber all dies gilt natürlich mutatis mutandis für die Kunst. Hier zu dieser Figur schreibt er, man könnte sich denken, dass an mehreren Stellen eines Buches, zum Beispiel eines Lehrbuches, diese Illustration stünde, im dazugehörigen Text ist jedes Mal von etwas anderem die Rede. Einmal von einem Glaswürfel, einmal von einer umgestülpten offenen Kiste, einmal von einem Drahtgestell, das diese Form hat, einmal von drei Brettern, die ein Raumeck bilden. Der Text deutet jedes Mal die Illustration und je nach Kontext können wir die Illustration dann einmal als das eine, einmal als das andere Ding sehen. Sehr häufig werden die Kontextualisierungen, die wir im Blick auf die vor Augen stehenden Inskriptionen vornehmen, wie Wittgenstein sagt, einfach Erdichtungen sein, und er demonstriert dies wiederum an einem einfachen Zeichen. Nicht? Und das sind Stellen, an denen ich, das darf ich nebenbei sagen, an denen ich Wittgenstein einfach liebe für die perfekte Formulierung, die er trifft. Nicht? Die Fähigkeit, Kunst zu verstehen, ist eigentlich die Fähigkeit, etwas zu erdichten. Nicht das Gebilde, das man sieht, mit passenden Erdichtungen, passenden Kontextualisierungen zu umgeben, sodass bestimmte Aspekte, bestimmte internen Relationen, etwa zwischen dem Kunstwerk und der Welt, überhaupt erst zum Vorschein kommen. Nicht die Fähigkeit zum Kunstverstehen ist eine dichterische Fähigkeit. Nicht? Und er zeigt das wieder an einem sehr einfachen Zeichen. Nicht? Er sagt, von einem beliebigen Schriftzeichen, etwa diesem H, das Sie hier sehen, kann ich mir vorstellen, es sei der streng korrekt geschriebene Buchstabe irgendeines fremden Alphabets. Oder aber es sei ein fehlerhaft geschriebener, und zwar fehlerhaft auf die eine oder andere Weise. Zum Beispiel schleuderhaft oder typisch kindlich ungeschickt oder bürokratisch verschnörkelt. Es könnte in verschiedener Weise vom korrekt geschriebenen abweichen. Und je nach der Erdichtung, mit der ich es umgebe, kann ich es in verschiedenen Aspekten sehen. Was von diesem simplen Zeichen gilt, gilt natürlich für Kunstwerke mit ihrer häufig komplexen Binnendifferenzierung, die zahlreiche Kontextualisierungen veranlassen können, in besonderem Maße. Denn gerade im Blick auf Kunstwerke wird die Fähigkeit einzelner Personen, die wir ihre Kennerschaft nennen, eben darin bestehen, mittels passender Kontextualisierungen interne Relationen zwischen der vorliegenden Werkgestalt und anderen Objekten überhaupt erst hervortreten zu lassen und damit Aspekte sichtbar zu machen, in deren Lichte das Kunstwerk verstanden werden kann. Und insbesondere auf diesem Gebiet werden solche Kontextualisierungen häufig Erdichtungen sein, zu denen es auf Seiten des Kenners, wie Wittgenstein sagt, der Vorstellungskraft, ja der Fantasie bedarf, denn diese Erdichtungen müssen dem Kenner als passende Aspekte erschließende und damit verständniseröffnende Kontextualisierungen ja überhaupt erst einmal einfallen. Nach Wittgenstein ist dies schon in dem einfachen Fall so, in dem es darum geht, beim Hören von Musik etwas als Variation eines bestimmten Themas zu hören. Hierzu, sagt er, bedarf es der Fantasie, weil ein Hörer ja überhaupt erst einmal darauf kommen muss, dass eine gehörte Tonfolge nach dem in unserer musikalischen Tradition sehr verbreiteten Muster Thema und Variation in einer internen Relation zu einer früheren, die in ihr gewissermaßen nachhallt, gehört werden kann. Dass in diesem, wie in allen anderen Fällen, in denen wir bestimmte Aspekte eines Kunstwerks bemerken, Vorstellungskraft notwendig ist, bedeutet natürlich nicht, dass die Kontexte, die wir uns einfallen lassen und in die Kunst und in die ein Kunstwerk akzeptabel eingerückt werden kann, völlig beliebig erfunden werden können. Im Gegenteil, zur Praxis unseres ästhetischen Urteils, die wir oben betrachtet haben, tut mir leid, dass diese Zeile noch hier steht, die haben wir natürlich nicht betrachtet, in meinem längeren Text ist das oben betrachtet worden, hier nicht, da habe ich geschludert, Entschuldigung. Nicht? Also hier geht es um den Punkt, die Erdichtungen sind nicht willkürlich, man kann über ein Kunstwerk nicht etwas Beliebiges sagen, sondern man muss sich, wenn mit seinen Erdichtungen, mit den Kontextualisierungen, mit denen man Kunstwerke umgibt, natürlich in eine bestehende ästhetische Praxis mit ihrer Regelhaftigkeit einfügen, ist Wittgensteins Ansicht in der Sache. Der Kenner, der dies tut, wird uns dann, um ein Werk verständlich zu machen, meinte Wittgenstein, wohl zunächst gewisse Vergleiche, die Zusammenführung von bestimmten Fällen anbieten, und solche Vergleiche, meinte er, seien auch das, was wir wirklich wollen, um ästhetische Rätsel zu lösen, mit denen uns manche Werke konfrontieren. Er wird also, wie wir am Beispiel von Picassos Gemälde sahen, etwas sagen wie: Du musst dies als das sehen, wobei der Hinweis auf den zu bemerkenden Aspekt natürlich nicht als Aufforderung formuliert sein muss, sondern gewöhnlich die Form einer Sachbeschreibung, zum Beispiel in Picassos Bild ist dies und das der Fall, annehmen wird. Oder manchmal wird er, der Kenner, auf eine Ähnlichkeit zwischen dem Stil eines Musikers und dem Stil eines Dichters oder Malers, der zur gleichen Zeit lebte, hinweisen. Denn jemandem Verständnis für Gedichte oder Malerei beibringen kann, wie Wittgenstein 1948 betonte, durchaus zur Erklärung dessen gehören, was Verständnis für Musik ausmacht. Auf jeden Fall wird der Kenner aber durch eine passende Kontextualisierung, eine interne Relation zwischen der Binnenstruktur des Werkes und dem, was das Werk in sich ausdrückt oder wovon es nach Ansicht des Interpreten handelt, herzustellen, versuchen. Weil freilich alles, was der Kenner sagen wird, zuletzt davon lebt, dass er das Werk mit der geeigneten Erdichtung zu umgeben vermag, beruhen ästhetische Erklärungen nach Wittgenstein grundsätzlich auf nichts anderem als Akzeptanz. Das heißt, man muss die Erklärung geben, die akzeptiert wird. Das ist der ganze Witz der Erklärung. Der Aspekt, auf den sie hinweist, ist ja eben keine Eigenschaft des Objekts und deshalb auch nicht mittels der Kriterien, die wir normalerweise zur Verifikation oder Falsifikation von Sachaussagen verwenden, auszuweisen. Und auch auf irgendwelche erklärungsunabhängigen Instanzen oder Maßstäbe, die wir in den Sprachspielen unserer Kultur als gute Gründe gelten lassen, kann er nicht verweisen. Darum muss der, dem ich eine solche ästhetische Erklärung etwa im Hinblick auf eine Passage eines Musikstücks gebe, die Erklärung natürlich nicht annehmen. Es ist ja nicht, schreibt Wittgenstein, als hätte ich ihm sozusagen überzeugende Gründe dafür gegeben, dass diese Stelle vergleichbar ist dem und dem. Ich erkläre ihm ja zum Beispiel nicht aus Äußerungen des Komponisten, diese Stelle habe das und das darzustellen. Selbstverständlich stimmt es, dass bestimmte Erklärungsmuster, bestimmte Arten und Weisen, Kunstwerke mit Erdichtungen zu umgeben, zu bestimmten Zeiten eher überzeugen als andere. Zu gewissen Zeiten, sagte Wittgenstein, ist die Anziehungskraft einer bestimmten Art von Erklärung größer, als man sich vorstellen kann. Als er seine Vorlesung über Ästhetik Ende der 30er Jahre hielt, waren psychoanalytische Erklärungsmuster außerordentlich verbreitet, die er in den Vorlesungen über Ästhetik deshalb ausführlich und kritisch diskutiert. Auf die heutige Kunstwissenschaft und Kunstkritik üben offenbar intertextualistische bzw. interpikturalistische Erklärungsmuster einen besonderen Reiz aus, die in Texten und Bildern andere Texte und Bilder durchscheinen sehen. Doch ob diese oder irgendeine andere Erklärungsart das Werk für jemanden wirklich verständlich macht, dies muss prinzipiell offen bleiben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen dafür, dass Sie sich all dies in deutscher Sprache angetan haben. Danke.